Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Guten Tag. Er hatte als Kind den Holocaust nur knapp überlebt. Seine Eltern waren deportiert worden. Sie überlebten die Zwangsarbeit. Ein Erlebnis, das George Conrad später auch literarisch verarbeitete. Nach dem Krieg schlug er sich zunächst mit Gelegenheitsjobs durch. Im Gegensatz zu Zeitgenossen war er in Ungarn geblieben und hatte sich dort 1956 dem Aufstand gegen die kommunistische Partei angeschlossen. Nun ist der Schriftsteller George Conrad im Alter von 86 Jahren in Budapest gestorben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Conrad heute für seinen mutigen Einsatz für den Demokratisierungsprozess in seiner Heimat und sein Eintreten für eine friedliche Überwindung der europäischen Teilung. Über sein Leben in Ungarn sagte Conrad selber einmal:
Ja, das war eine innere Emigration, aber die innere Emigration viel mehr gut, weil es gab die Möglichkeit, außerhalb der kulturpolitischen Rahmen denken und schreiben.
Über George Conrads Leben und sein literarisches Schaffen und Wirken habe ich mich vor der Sendung mit dem ungarischen Schriftsteller George Dalosch unterhalten. Welche Rolle spielte seine Heimat für Conrad, in der er lange Berufsverbot hatte und gegen das er ja praktisch anschreiben musste?
Er war vor allem über die Sprache mit dieser Heimat sehr stark verbunden. Er hat als Kind den Holocaust erlebt, also seine Gefühle zu Ungarn mussten in diesem Sinne auch natürlich ambivalent sein. Aber je mehr er sich dem Schreiben widmete, desto stärker war er an dieser Tradition, an dieser Kultur, an dieser Sprache und letztlich also auch an Ungarn gebunden. Das sieht man auch daran, dass er in den 70er Jahren, als er den Konflikt mit dem System hatte und das Angebot, das Land zu verlassen, das war 1974, dann hat er sich nach ein bisschen Zögern doch entschieden, in Ungarn zu bleiben.
Waren es diese politischen Umstände damals, die Sie zusammengeführt haben?
Also ich habe ihn nicht zufällig kennengelernt, weil wir haben uns zum ersten Mal bei einem politischen Prozess begegnet. Es war ein Prozess gegen meinen Kollegen und Freund Miklós Haraszti. Wegen einer Betriebsreportage wurde er angeklagt und wir beide saßen in der öffentlichen Verhandlung im Publikum, wie auch alle Freunde von Miklós. Und das war ein totales Desaster für die Staatsanwaltschaft, für das Gericht. Und auf der Straße danach, wir haben uns total gefreut. Und bei diesem Anlass lernte ich Conrad kennen. Und dann habe ich ihn immer auch aufgesucht. Er war so eben in seine eigenen Konflikte verwickelt mit der Staatsmacht. Ich hatte diese Konflikte schon lange. Wir beide hatten eher Manuskripte als gedrucktes. Und so kam es dazu, dass ich bei ihm in den 70er Jahren sehr gute, ich glaube manchmal auch westliche Teesorten trinken konnte. Sehr gute Gespräche. Ich fühlte mich nach jedem Gespräch so, als hätte man mir einen Reisepass gegeben und dass ich 3 Stunden lang im Westen war. Und er war so ein starker, europäisch eingestellter Menschentyp, dass für mich, ich glaube, ich war damals noch einfach zu jung und sehr stark in diesem System verwurzelt, was er nicht war.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Mit welchem Blick, wie haben Sie das erlebt, schaute er als europäischer Intellektueller auf die Welt?
Ja, Conrad war, ich glaube, ein sehr ungarischer Typus und er entsprach sehr unserer Situation. Andere Dissidenten im ehemaligen Ostblock, wie Solzhenitsyn, wirkten eher prophetisch. Oder Wolf Biermann, der mit seiner Gitarre direkte, ich würde sagen, Politik machte. Conrad war eher Václav Havel ähnlich, ein völlig unaggressiver, friedlicher Mensch, der auch keine Umsturzpläne in seinem Kopf und Herz hatte, sondern er wollte seine Autonomie, seine eigene Freiheit und auch die Freiheit von anderen praktizieren, nicht einfach in Schutz zu nehmen, sondern wie er auch sagte, so zu tun, als wären wir frei.
Er war politisch nie aktiv, aber er war von 1990 bis 1993 Präsident der Schriftstellervereinigung PEN und dann später nochmal von 1997 bis 2003 Präsident der Akademie der Künste. Wie gelang es ihm denn in diesen Rollen, die Literatur für Osteuropa zu öffnen? Wie schaffte er das?
Ja, er war natürlich so ein emblematischer Gestalt der osteuropäischen Opposition. Aber ich glaubte, dass Politik nicht wirklich sein Handwerk gewesen wäre. Er mochte lieber einfach zu Hause in der Stille sitzen. Er war auch so ein Lebensgenießer und schreiben. Was ihm aber gelang in den späten 90er Jahren, bei dieser sehr glücklichen Wahl zum Präsidenten der Akademie der Künste in Berlin, irgendwie diese Ossi-Wessi-Konflikte zu entschärfen. Weil er war sowohl ein Ossi als ein Wessi nach seiner Naturell.
Und ein Europäer durch und durch. Der ungarische Schriftsteller György Dalosz über seinen Kollegen und Freund György Konrád, der gestern in Budapest im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Wer in diesen Tagen über Europa nachdenkt, dem kommen mitunter Parallelen zum Europa zur Zeit des Ersten Weltkriegs in den Sinn. Vielleicht war damals mehr Humor. An diese Zeit erinnerte gestern das Pariser Théâtre du Châtelet. Nach nicht ganz 3 Jahren Renovierung feiert es an diesem Wochenende seine rauschende und lautstarke Wiedereröffnung. Und die steht ganz im Zeichen des Musikers Erik Satie, dem sich das Châtelet eng verbunden fühlt. Denn so richtig aufmerksam war die Pariser Musikwelt erst auf Satie geworden, als er 1917 sein Ballet Parade dort uraufgeführt hatte. In Zusammenarbeit mit Jean Cocteau, Pablo Picasso und Sergei Diaghilev, dem Gründer der Ballet Russe. Etwas mehr als 100 Jahre später wiedereröffnet das Théâtre du Châtelet also wieder und startet mit einer Wiederbelebung dieser illustren Künstlerrunde. Gestern Abend war Premiere, gigantische Marionetten zogen da vom Pariser Rathaus bis zum Théâtre du Châtelet. Und zu sehen war auch eine sogenannte Cocteau-Maschine, ein riesiges Fahrrad. Und dazu gab es ohrenbetäubende Klänge. Bei all dem war mein Kollege Jörn Florian Fuchs dabei und ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, wie er diesen Einzug ins frisch renovierte Theater gestern Abend erlebt hat.
Das war schon sehr eindrücklich und eindringlich. Vor dem Rathaus, dem Théâtre de la Vie, ist ja ein ganz normales Publikum, das sich dort aufhält. Es sind auch einige Bettler da. Das ist wie ganz Paris inzwischen auch ein sozialer Hotspot. Also man sieht überall, das fällt schon auf, zunehmend in den letzten 2, 3 Jahren Obdachlose, auch vor den großen Theatern, so auch hier. Und dann kommen plötzlich diese großen Marionetten aus Mosambik, kommt diese Musik und es hat dann schon etwas Berührendes, weil es sind alle Leute ringsherum sehr, sehr aufmerksam, wollen natürlich wissen, was da los ist und dann ziehen diese Marionetten mit einem sehr illustren Publikum vor das Châtelet bzw. ins Châtelet hinein in einer sehr langsamen Prozession.
Und was passiert dann im Châtelet?
Im Châtelet selber ist so eine Art immersive Welt entstanden, rundum und mit Erik Satie. Da gibt es eine Reihe von Salons, eine Reihe von Räumen, Orten, die bespielt werden. Einmal trifft man auf einen Hypnotiseur, der versucht, verzweifelt einen Schwan zu hypnotisieren. Das Problem ist, der Schwan ist nur eine Attrappe und deswegen kann das Ganze natürlich nicht gelingen, auch wenn er das 90 Minuten lang versucht. Dann gibt es einen Katzentanz, eine Darstellerin, die also zu einer ganz verrückten Musik und in ganz verrückten Lauten singt und performt und dazu eben als Katze tanzt. Es gibt einen Salon, wo alle Damen und Herren komplett in Weiß gekleidet sind und es gibt den Diaghilev-Salon. Da sieht man nun tatsächlich Erik Satie in einem gigantischen Bett, das gleich 2 Kopfenden hat, mit diversen Kopfkissen. Er versinkt dort und derilliert ein bisschen vor sich hin. Warum, weiß man auch. Es gibt große Flaschen und da ist die grüne Fee, sprich der Absinth, drauf zu lesen, dass der da also drin ist. Und das war natürlich damals nicht nur 1917, sondern über viele Jahrzehnte die ja eigentlich Modedroge in der besseren oder vielleicht kann man auch sagen dann schlechteren Pariser Gesellschaft. Und in den letzten 10 Jahren ist das hier auch wieder in Mode gekommen, eben diesen sehr umstrittenen Absinth zu trinken, zu konsumieren, zu zelebrieren.
Also ein sehr bunt gemischtes Potpourri. Welche Rolle spielt denn die Musik darin? Damit meine ich vor allem das Ensemble Intercontemporain unter der Leitung von Matthias Pinscher, das ja wohl zwei Tanzkompanien begleitete. Welche spielt das überhaupt eine übergeordnete Rolle, die Musik? Oder ist das nur Hintergrundmusik, um Erik Satie da so ein bisschen zu zitieren, der ja sagte, Musik ist eigentlich nicht mehr als Möbelmusik?
Genau, also diese Möbelmusik, die gibt es zunächst eben noch vor dem Eingang des Theaters. Da sind im großen Foyer sind 7 Konzertflügel übereinander gestapelt und die sind auch noch bewässert. Also da läuft von oben Wasser runter und daneben wird gesungen und gespielt noch. Und dann geht man langsam in den großen Saal des Châtelet hinein und dort gibt's ein Stück von Satie, das von Harrison Birtwistle bearbeitet wurde. Das ist so eine Art Intro-Musik, währenddessen kann man reden, kann man flanieren. Und tatsächlich kommt dann so 75 Minuten Zirkusspektakel. Das hat weniger mit der Parade von 1917 zu tun, sondern einfach mit der Geschichte des Hauses. Das ist ein Haus für die große Show, für Revue und eben immer wieder für Zirkusveranstaltungen. Und da haben dann unter anderem Streep, Extreme Action, virtuose Kunststücke vollbracht, während dann tatsächlich Matthias Pinscher mit diesem neuen Musikensemble Intercontemporain eigentlich recht einfache rhythmische Musik dazu bietet. Einen Auftrag gibt es noch von Pierre-Yves Marseille, das er komponiert hat, aber das dient alles dieser Zirkus- und Akrobatik-Atmosphäre.
Also Sie haben hinter diesem oder neben diesem ganzen Opulenten durchaus was musikalisch Karges im Sinne von Satie durchgehört bei Pinscher. Passt das, diese Musik, zu den ganzen zirkushaften Darstellungen drumherum?
Ja, das Karge ist eher im Material, dass es eben nicht so neue Musik ist und dass es eher so auf Rhythmik geht und es dient dieser Zirkusatmosphäre. Auch es passt eigentlich schon. Es ist nicht ganz sozusagen der Satie der heutigen Zeit, den man da dann erlebt durch dieses Auftragswerk etwa, aber es ist eben eine sehr dienliche Musik, die auch nicht wirklich wehtut. Das hat ja Satie auch nicht getan.
Jörn Florian Fuchs war bei der großen Wiedereröffnung des Théâtre du Châtelet in Paris dabei. Auch am Wiener Burgtheater beginnt eine neue Ära. Mit Martin Kogé übernimmt jetzt wieder ein Österreicher die Intendanz des Theaters, das zuletzt von Matthias Hartmann und nach dessen Entlassung von Karin Bergmann geleitet worden war, also von zwei Deutschen. Kogés erste Maßnahme war erstmal eine politische. Er hat Schauspieler und Regisseure aus aller Herren Länder engagiert, um so ein Zeichen zu setzen gegen die restriktive Migrationspolitik Österreichs. Ende dieses Monats sind dort ja Wahlen. Die Eröffnungspremiere der Spielzeit bestritt vorgestern der Regisseur Ulrich Rasche, bekannt für seine Chöre und gigantomanen Bühnenbilder. Er inszenierte Backchen von Euripides. Gestern kam nun Wajimua Watts Vögel in der Regie von Itai Tiran heraus. Eine israelisch-palästinensische Liebesgeschichte, in der insgesamt 4 Sprachen gesprochen werden. Christian Gampert war für uns in Wien.
Martin Kogé, der neue Burgtheaterdirektor, wollte den Wienern gleich zu Beginn mal zeigen, wo der Hammer hängt, und engagierte Ulrich Rasche. Der lieferte die bei ihm übliche Überwältigungsästhetik. Auf der Drehbühne des Burgtheaters stehen 6 riesige Laufbänder und darauf bewegen sich angeleint der Gott Dionysos und seine Fans, der Chor der Backchen. Es sieht aus wie im Fitnessstudio, nur viel größer, düsterer und pathetischer. Die Laufbänder werden von einer hydraulischen Konstruktion eindrucksvoll nach oben gedrückt und in Schräglage gebracht. Man erkennt das Untergestänge einer Kundgebungstribüne. Mit dieser quasi-faschistischen Stadionästhetik und mit dunkelraunenden, archaisch trommelnden, eintönigen Sounds bereitet der Regisseur den Boden für eine 3,5-stündige Liturgie, die den antiken Stoff als Spiegel für eine sehr gegenwärtige Problematik benutzt. Er zeigt den Triumphzug derer, die Recht zu haben glauben. Manchmal kommt auch der vernunftbegabte Pentheus zu Wort, eher selten der alte König Kadmos, den der 81-jährige Martin Schwab spielt. Marschieren und deklamieren, das war bei Rasche schon immer die Devise. Aber warum muss es im Gleichschritt sein? Um den Rhythmus der antiken Sprache zu halten, könnte man gutwillig annehmen. Um die politische Rechte zu denunzieren, muss man hier in Wien kurz vor der Nationalratswahl weiter folgern. Rasche will das Gewalttätige, das Irrationale der Backchen quasi demonstrieren. Und man ist abwechselnd fasziniert und ermüdet von dieser Marathon-Belehrungsübung, die bisweilen große suggestive Kraft entwickelt, um dann wieder nur als blöde Drohgebärde dazustehen als Monstershow. Rausch und Reaktion gehen also gut zusammen. Aber da man den wilden Weibern und Männern 3,5 Stunden zuhören darf, wird bald klar, ihre Parolen passen auch auf die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt und auf jeden religiös motivierten Untergrundkampf, auf Islamisten wie auf Faschisten. Die zweite Eröffnungspremiere war leichthändiger, komischer, hintergründiger, erzähltechnisch viel traditioneller. Der libanesische Dramatiker Wajdi Mouawad stellt in seinem Stück Vögel den Nahostkonflikt als Familiengeschichte nach. Ethan aus Berlin studiert Biogenetik und hält Herkunft für biologischen Zufall. In New York verliebt er sich in die Palästinenserin Wahida, die eine sozialgeschichtliche Doktorarbeit schreibt. Ethans jüdische Familie ist entsetzt. Die Liebenden fahren nach Nahost, Ethan wird Opfer eines Anschlags, seine Eltern kommen stantepede nach Israel, wo nun ein Familiengeheimnis peu à peu gelüftet wird. Dieses stark an Kolportage und Fernsehserie erinnernde Stück wird in dieser Saison an vielen Theatern gespielt werden, wegen seines brisanten Themas. Der israelische Schauspieler und Regisseur Itai Tiran setzt das in Wien differenziert in Szene. Er geht dahin, wo es weh tut und ist dabei trotzdem unterhaltsam. Das Stück mit seinen vielen Nebensträngen ist mit 4 Stunden Spielzeit eindeutig zu lang. Aber Tiran führt die innerisraelische Identitätsdebatte sehr selbstkritisch und nutzt die Vielsprachigkeit des Stücks als kreativen Raum. Man spricht Hebräisch, Arabisch, Englisch und Deutsch. Wer ist wer im Nahen Osten? Was definiert unsere Identität, die Chromosomen oder die Erziehung? Ethans Vater jedenfalls ist mitnichten der Jude, für den er sich hält. Er ist tragischerweise ein palästinensisches Findelkind. Und so ist dieser psychologisch erzählende Abend hinterrücks viel wirkungsvoller als die archaische Welt des Ulrich Rasche, der politisch die Muskeln spielen lässt.
Christian Gampert über den Saisonstart am Wiener Burgtheater unter neuer Intendanz. Videokunst scheint heute geradezu selbstverständlich zu jeder Ausstellung mit Gegenwartskunst hinzuzugehören, sodass fast in Vergessenheit gerät, dass Fotografie und Video vor wenigen Jahrzehnten noch gar nicht als Kunst galten. Zu den ersten, die die Videokunst in Deutschland sammelten und als Kunst ausstellten, gehört der Kunsthistoriker Wulf Herzogenrath, der langjährige Direktor der Kunsthalle Bremen. Sein Archiv und seine Sammlung hat er größtenteils bereits der Berliner Akademie der Künste übereignet. Dort kann man die Videokunst in Deutschland nun einmal von ihren Anfängen aus in Augenschein nehmen, jenseits der heutigen Hochglanzpräsentationen sozusagen, und kann dabei von Herzogenrath Erstaunliches über diese Anfänge der Videokunst erfahren. Carsten Probst, Sie haben die Ausstellung schon sehen können. Was ist an Wulf Herzogenraths Sammlung denn anders als an anderen?
Ja, Frau Allrocken, wenn Sie sich auf der derzeit stattfindenden Art Week in Berlin umschauen, dann gibt es natürlich überall, wie Sie auch schon erwähnt haben, diese hochglanzpräsentierte Videokunst von der Sammlung Julia Stoschek eben oder Fluentum, einer neu eröffneten Videokunstsammlung in Berlin. Also diese Kunst wird da eigentlich immer als die Kunst des elektronischen Massenmedienzeitalters präsentiert, und in der Sammlung von Wulf Herzogenrath ist das eben etwas anders. Da haben Sie zwar im vordersten Raum der Ausstellung auch überblicksmäßig einige Beispiele für Videokunst aus den letzten 40 Jahren, aber in den hinteren Räumen finden Sie Arbeiten auf Papier, etwa von Max Ernst, von Kasimir Malevich, Francis Picabia oder auch von Christian Schad, einem Maler der neuen Sachlichkeit, alles so um die 1920er Jahre, als es Video also noch gar nicht gab, bis hin zu den Arbeiten von Marcel Duchamp. Also auf den ersten Blick fragt man sich dann schon, was hat das jetzt eigentlich mit der Videokunst zu tun? Mhm. Und Herzogenrath sagt dazu oder fragt eigentlich mit seiner Sammlung ganz grundsätzlich, wie kommen denn überhaupt die elektronischen Medien in die Kunst? Welche Realität wird in der Kunst denn gespiegelt? Und ja, dadurch, dass er systematisch quasi dazu Alte mit vermeintlich neuer Kunst verbindet, daran besteht sozusagen das Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, auch dieser Sammlung.
Das heißt, aus Herzogenraths Sicht ist Videokunst gar nichts Neues, also alter Wein in neuen Schläuchen?
Ja, vielleicht kann man so sagen, das Verhältnis zur Wirklichkeit hat sich verändert, lange bevor es die Videokunst eben schon gab. Also in der Sammlung, vielleicht mal um ein berühmtes Beispiel zu nennen, hängt eine Grafik von René Magritte, diese berühmte Pfeife mit dem Schriftzug «Ceci n'est pas une pipe», also das ist keine Pfeife. Das ist sozusagen die Überzeugung der Surrealisten, aber eben auch vieler anderer moderner Avantgardisten. Was wir sehen auf den Bildern, ist eben nicht das, was wir sehen. Zum Beispiel sehen wir auch Fotogramme von Christian Schad, wo so die sogenannten Schadografien, wo so Gegenstände aller Art auf lichtempfindliches Papier gebannt werden. Die Realität der Bilder täuscht also, insbesondere die der bewegten Bilder. Daraus entsteht dann also eine bildkritische Kunst. Und direkt neben der Pfeife von Magritte hängt dann eine frühe Grafik von Andy Warhol, wo er eine Verkaufsanzeige für einen Kochtopf ausgeschnitten hat, die dann also suggeriert, was du hier auf dem Bild siehst, das kannst du quasi für Geld kaufen. Und von da aus ist es dann natürlich nur ein kurzer Schritt zu einer bildkritischen Videokunst, die also die Bildwelten selbst dekonstruiert.
Das haben Sie einige Künstler genannt, aber jetzt verraten Sie uns, warum befindet sich auch der Komponist John Cage in der Ausstellung? Dem ist ja laut Ankündigung ein ganzer Saal gewidmet. Nun war Cage nicht gerade als Schöpfer von Videoarbeiten bekannt. Wie kommt es zu dieser Kombination?
Das fand ich auch ganz interessant. Also Herzogenrath bezeichnet John Cage eigentlich als Vater alles dessen, was wir heute als Medienkunst bezeichnen, also in Bewegtbild und Ton. Und zwar begründet er das damit, dass Cage wie kein anderer Musiker auch eben an einer Visualisierung der Musik gearbeitet hat, mit seinen Zeichnungen zum Beispiel und seinen zufallsoperierten Eingriffen in diese Zeichnungen. Wichtig vielleicht in diesem Zusammenhang ein zweiter Saal, der Namjoon Paik gewidmet ist. Und Namjoon Paik war einerseits ein großer Verehrer von Cages Werk und andererseits hat er ja nun als Komponist selber auch erstmal begonnen. Aber weil Cage eben ja die experimentelle Musik und auch Stockhausen mit Synthesizern schon sozusagen Bilderzeugung durch Klänge besetzt hatten, hat Paik dann in Reaktion auf Cage ja sich von einem japanischen Ingenieur, Shuya Abe, 1969 einen Synthesizer für Bilder bauen lassen. Und daraus ist dann eben hier ein Videoband von 1973, Global Groove, zu sehen. Da kann man so eine wilde Collage verschiedener kommerzieller, experimentell verfremdeter Bilder sehen. Also eigentlich sieht Wolf Herzogenrath diesen bildkritischen Beginn als den Beginn der Videokunst überhaupt, aus der Musik, aus dem Geist der Musik.
Irgendwie eine Ausstellung zur Geschichte der Videokunst, in der doch relativ wenig Videos laufen. Carsten Probst über die Videokunstsammlung Herzogenrath, derzeit zu sehen in der Akademie der Künste in Berlin. Vielen Dank. Die Münchner Fotografin Margarete Freudenstadt, die reiste in den Wendejahren durch die Ex-DDR und fotografierte Kinos, die oft kurz vor der Schließung standen. Nun ist sie auch nach Kuba gereist, um auch dort die oft prachtvollen Kinopaläste abzulichten. Tobias Krone hat sich die Ausstellung angeschaut.
Es muss ein großer Filmtempel gewesen sein, vor langer Zeit. Die Kolonialfassade des Pirate in Havanna hat ihren Stolz behalten. Im Innern modert es.
Der Saal, der riesig ist, ist komplett zerstört. Es ist wie eine Wasserflut da durchgelaufen wäre. Die Stühle aus den Verankerungen gerissen. Steht auch noch Wasser drin. Also wir waren drin und sind komplett zerstochen worden, weil überall Moskitos waren.
Margarete Freudenstadt steht in der Uni Regensburg im Foyer der Zentralbibliothek vor der großformatigen Fotografie. Der Kinosaal im Stil der neuen Sachlichkeit in Langzeitaufnahme. Die Lichter sind, wie in fast allen kubanischen Kinosälen, längst erloschen. Und zwar nicht, weil man sich in der einstigen Unterhaltungsmetropole Havanna seiner Baudenkmäler schämen würde. Es sind vielmehr die Langzeitfolgen des US-Embargos.
Die können die Verleihgebühren nicht bezahlen, weil die ja hoch sind. Und dann kommt nichts rein. Also ist kein Film mehr zu zeigen. Kein Mensch geht da ins Kino eigentlich mehr.
Die Münchner Fotografin war im Mai in Kuba unterwegs für das jüngste Kapitel ihrer Fotoreihe über Kinos des Sozialismus. Bilder von bröckelnden Kinofassaden im Kuba der Gegenwart. Kuratiert hat die Ausstellung der Regensburger Kunsthistoriker Christoph Wagner, der in der sozialistischen Filmkultur viel mehr sieht als ein Propagandamittel.
Der Film lässt ja vielfältig Fantasiefluchten zu, lässt Assoziationen zu, sodass die Gleichung von Film gleich Indoktrination, die geht so nicht ohne weiteres auf. Und das sieht man auch diesen Filmpalästen an. Sie haben eine magische Anziehungskraft. Selbst in diesem Zustand des Zerfalls wirken wirklich die Lebensspuren wie eingeschrieben und sie zeigen in diesem Zustand eine eigentümlich anarchistische auch Qualität, wo sie sich dieser sozusagen propagandistischen Indoktrinationsfunktion dann doch auf eigentümliche Weise entziehen.
Ob prunkvoller Neobarock, verspielter Modernismus oder schlichte Industriearchitektur, Havannas Kinos geben die ganze bunt bemalte Formenvielfalt der Epochen vor und nach der Revolution wieder. Um und durch die Kinos zog Margarete Freudenstadt auch in den frühen 90er Jahren. Kurz nach der Wende bereiste sie die Ex-DDR, die damals unzähligen Tempel und Tempelchen des Films und ihre halbverlassenen Foyers. Wie beim Fotografinnenbesuch im Kapitol Plauen war nach der Wiedervereinigung noch nicht ganz die Hoffnung gestorben in den blitzblank gebonerten Kinosälen des Ostens. Hoffnung, gerettet zu werden.
Was natürlich zu dieser Zeit war, starke Konkurrenz war, waren die Mediatheken. Gerade im Osten, da schossen die wie Pilze aus dem Boden und jeder hat sich natürlich zu Hause das erstmal angeschaut und die Kinos blieben leer.
Ganz wichtig ist bei den Fotografien von Freudenstadt, sie haben keinen ironischen Blick auf die Kinos, auch der DDR nicht, keinen herablassenden Blick, sondern sie werden mit einem gewissen feierlichen, ruhigen Ernst in Augenschein genommen. Bei vielen Aufnahmen ist fast so eine gewisse Erwartungshaltung sozusagen. Als Betrachter fühlt man sich wie ein potenzieller Besucher der geöffneten Türen und man hat fast manchmal den Eindruck, den Geruch dieser Kinos mit den Fotografien mit zu inhalieren.
Und so zelebriert Margarete Freudenstadt das korallenartige Glühbirnengewölbe über dem Kassenhäuschen im Kolosseum an der Schönhauser Allee, erkundet die herbstbedunsteten Vorgärten rund um das Kinohäuschen im sächsischen Großbreitenbach und nähert sich behutsam dem verhüllten Foyersofa im Kino an der Friedensgrenze Guben, das damals nur noch mit Erotikfilmen Zuschauer lockte. Ganz hoch im Kurs damals auch Schwarzenegger. Freudenstadts DDR-Kinoserie hat das Goethe-Institut bereits in den 90ern an verschiedenen Orten der Welt gezeigt. Wer sie heute betrachtet, wird ergriffen von einem vergessenen und vernachlässigten Kapitel der deutschen Einheit. Es ist das einer enttäuschten Erwartung.
Die Kinos des Sozialismus und ihre Abwicklung, Tobias Krone berichtete. Und Henning Hubert ist jetzt im Studio mit den Kulturmeldungen.
Es war sein berühmtestes Foto. Ein Mann auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking stellt sich im Jahr 1989 einer Reihe von Panzern entgegen. Dieses Bild vom Tankman brachte dem Fotografen Charlie Cole im Jahr 1990 den World Press Photo Award ein. Cole ist im Alter von 64 Jahren in seiner Wahlheimat Indonesien gestorben. Das hat das US-amerikanische Außenministerium mitgeteilt. Eigentlich stammte Cole aus Texas, lebte seit einigen Jahren aber auf der Ferieninsel Bali. Charlie Cole sagte später über das Foto mit dem bis heute unbekannt gebliebenen Tankman, er habe gefürchtet, der Mann werde getötet. Es sei deshalb seine Verantwortung gewesen, die Szene festzuhalten. Bis heute ist das Foto in China verboten. Ist Kultur wirklich nur noch Ländersache? Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jedenfalls vernachlässigt, nach Ansicht des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, die Kulturpolitik. Im Portfolio des neuen Brüsseler Kabinetts ist Kultur nicht mehr sichtbar, sagte Parzinger der dpa. Es sei sehr bedauerlich, dass es keinen Kommissionsposten mehr gebe, der Kultur auch im Titel führe. Parzinger ist aufgefallen, dass statt dem Titel EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport unter von der Leyen es jetzt eine Kommissarin für Innovation und Jugend geben soll. Der Wegfall der Kulturbezeichnung sei umso unverständlicher, weil die Europäische Kommission 2018 noch als das europäische Kulturerbejahr ausgerufen habe. Das Europaparlament wird am 23. Oktober darüber abstimmen, ob es die Vorschläge von der Leyen billigt.
Das war es für heute von Kultur heute. Nach den Nachrichten empfehlen wir wie immer die Informationen am Abend. Unter anderem geht es dort um die Proteste vor der IAA in Frankfurt. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.